das funktioniert wunderbar. Als wir das Lied eben gesungen haben, kommt es jetzt per... Ist drauf? Okay, wunderbar, vielen Dank. Als wir das Lied eben gesungen haben, welch ein Freund ist unser Jesus, da ist mir eine alte Geschichte eingefallen und ich weiß nicht, ob Sie die kennen, wollte ich doch kurz auch erzählen. Da ist ein junger Prediger frisch vom Seminar gekommen in eine Gemeinde hinein und die Gemeinde sagt, wir sind es gewohnt, eine bibelfeste, lange, gute Predigt zu hören. Ist für uns kein Problem, wir sind einiges gewohnt und fang einfach mal an. Und dann dachte der, okay, wenn die Gemeinde so gut im Hören ist, dann packe ich alles aus, was ich gelernt habe im Seminar. Und da predigt so 40 Minuten, 50 Minuten, 60 Minuten. Und plötzlich merkt er, dass bei einigen Leuten, dass die Jalousienprobleme haben, also dass die Augen so langsam nach unten gehen. Und dann sagt er, okay, Gott hat mir so, ich habe den Eindruck, Gott hat eben zu mir gesprochen, ich sollte so zum Schluss der Predigt kommen. Und dann steht ein älteres Gemeindeglied auf und stimmt das Lied an, welch ein Freund ist unser Jesus. Also wenn Sie heute etwas Jalousienprobleme haben, dann melden Sie sich, ich komme dann auch zum Schluss. Es geht heute weiter mit der Predigtreihe. Ich habe ja eine Predigtreihe gemacht über das Leben von Josaphat, mit König Josaphat. Wir haben ihn kennengelernt als einen mutigen. Jetzt müssen wir, Entschuldigung, mal schauen, ob wir das noch hinbekommen. Muss ich irgendwie umstellen bei mir, oder? Oh, wunderbar, geht doch. Ich habe gepredigt über König Josaphat. Wir haben ihn kennengelernt als einen mutigen, Gott hingegebenen Mann. Einer, der sich nicht scheute, Gottes Anliegen zu vertreten. Und König Josaphat lebt in einem Umfeld, das nicht unbedingt gerade offen war für Gottes Wort. Das hinderte ihn aber nicht daran, seine Mitmenschen wieder mit dem Wort Gottes vertraut zu machen. Er war einer der Farbe bekannte, einer, der gegen den Strom schwamm. Josaphat sorgte dafür, indem er Leute losschickte, mit dem Gesetz, mit dem Wort Gottes, das Volk Gottes wieder zu unterrichten. Dieser Josaphat passte sich nicht einfach der Gesellschaft an, er duckte sich nicht weg, er tauchte nicht unter. Er schwamm gegen den Strom. Er machte einen Unterschied in seinem Umfeld. Und Gott sah diese treue Hingabe und schenkte ihm deshalb auch eine längere Friedenszeit. Und diese Friedenszeit nutzte Josaphat dazu, die Städte zu befestigen, sein eigenes Heer zu ordnen und auch zu trainieren für den Tag, wo die Nachbarvölker zum Angriff blasen werden. Bisher haben sich die Nachbarvölker sehr friedlich verhalten, gezeigt. Im Gegenteil, sie haben ihm sogar viele Geschenke gemacht. Sie haben sich ihm untergeordnet. Das Ansehen und die Macht vom Josaphat stieg immer mehr, wurde immer größer. Es lief alles bestens für ihn in den ersten Regierungsjahren. Besser könnte man sich das Leben nicht vorstellen. Es lief einfach glatt, es flutschte nur so. Gott hat ihn gesegnet. Und ihr Lieben, wenn alles gut läuft, dann kann es passieren, dass man oberflächlich wird. Dass man vergisst, woher all diese Segnungen kommen. Dann kann es passieren, dass man sich das selber zuschreibt, seinem eigenen Können, dass man Gott mit der Zeit vergisst. Wenn alles gut läuft, dann kann es passieren, dass man Kompromisse eingeht, sich zu Dingen hinreißen und verführen lässt, die einem von Gott wegziehen, statt uns näher zu Gott bringen. Und sowas kann fatale Folgen haben. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für viele andere, dass die mit in den Abwärtsstrudel hineingezogen werden. Sünde, Abkehr von Gott, Kompromisse mit Gott ist nie Privatsache. Das hat immer Auswirkungen auch für das Volk und neutestamentlich gesehen auch für die Gemeinde. Sünde ist nie Privatsache. Wenn Gemeindeglieder oder ein Gemeindeglied sich am Arbeitsplatz entsprechend verhält, sündig lebt, dann sagen die Arbeitskollegen, das ist doch ein Frommer, der geht doch in die FWG Kandern. Was für ein Licht wirft das auf die Gemeinde? Das bleibt nicht ohne Folgen. Das ist so. Sünde ist nie Privatsache. Ich habe hier Josua 7 als Beispiel aufgeschrieben. Ihr kennt die Geschichte, oder? Da hat einer geklaut von dem, was er nicht hat sollen nehmen. Und dann? Die ganze Familie wurde gesteinigt. Das hatte Auswirkungen. Und ihr Lieben, genau das ist bei Josaphat auch passiert. Seine bisherige Standhaftigkeit ist eingebrochen. Genau wie bei seinen Vorfahren. In der ersten Predigt haben wir auch die Vorfahren angeschaut. Ein guter Start und irgendwann ist gekippt. Genauso kommt es jetzt auch bei Josaphat. Genauso wie bei seinen Vorfahren. All das, was ihn zuvor als Mann Gottes auszeichnete, das brach mehr und mehr weg. Davon lesen wir im Kapitel 18 des zweiten Chronikenbuches. Ich möchte dieses Kapitel kurz zusammenfassen und etwas frei erzählen. Dieses Kapitel 2. Chronik 18, das wäre ein Stoff für einen guten James-Bond-Film. Da ist ein edles Staatsbankett. Zugegen ist die Crème de la Crème zweier Nationen, einschließlich Königen und Ministern. Beim Dinner, da werden so belanglose Höflichkeiten ausgetauscht. Alles in bester Laune, die Musik spielt, das Essen schmeckt, bla bla bla. Kaum einer merkt, dass sich auf einmal die beiden Staatsoberhäupter namens Ahab und Josaphat so in ein schalldichtes Beratungszimmer zurückziehen, gut abgeschirmt von den Agenten. Und dort in diesem Beratungszimmer geht es um die Themen, um die es fast immer geht, wenn Machtmenschen aufeinandertreffen. Es geht um Einfluss. Es geht um noch mehr Macht. Ja, es geht sogar schlussendlich um Krieg. Beide Seiten beschließen, gemeinsam gegen ihre Nachbarn zu Felde zu ziehen. Eiskalte Überlegungen. Zwei Menschen sitzen sich gegenüber, die es mehr oder weniger gewohnt sind, über Leichen zu gehen. Doch plötzlich kommt dem einen Staatsgast, also dem Josaphat, doch irgendwie Skrupel. Hey, er sagt: Ahab, lass uns doch zuerst mal Gott fragen, was Gott davon hält. Ups, was ist denn das? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was will der? Doch der Gastgeber Ahab, ein schlauer Bursche, der hat sich für solche Eventualitäten vorbereitet. Denn er lässt sage und schreibe 400 spirituelle Führer anrücken, alles Speichellecker, die ihm zu Willen sind. Sie alle, 400, prophezeien ihm einen ruhmreichen Sieg. Doch der Staatsgast, also Josaphat, lässt sich von der Fülle der Stimmen nicht beeindrucken. Irgendwie hat er seine Zweifel, er traut dem Braten nicht und sagt: Sorry, Entschuldigung, ich habe wohl mich nicht ganz klar ausgedrückt, ich wollte wissen, was Gott von der Sache hält. Nicht irgendwelche biegsamen Untertanen. Tatsächlich wird ein aufrichtiger Bote Gottes namens Micha gefunden. Der Micha kommt. Der warnt vor dem Kampf, doch seine Meinung wird ignoriert und das Fiasko nimmt seinen Lauf. Der Gastgeber Ahab fällt in dem Krieg, der folgt. Kurz zusammengefasst, Kapitel 18. Ihr Lieben, eine komische Geschichte, fast zu kurios, wenn sie nicht tatsächlich passiert wäre. Doch die Bibel berichtet uns genau das. Eine komische Geschichte? Ja, aber nicht nur. Es ist eine Geschichte für das Lehrbuch des Lebens. Deines Lebens. Es ist wie beim Fußball, da gibt es manchmal geniale Spielzüge. Da staunt man. Und dann sagt der Reporter was? Dieser Spielzug ist etwas für das Lehrbuch, für ein Lehrbuch des Fußballs. Und diese Geschichte ist auch eine Szene, eine Geschichte für das Lehrbuch des Lebens, für deines Lebens. Eine Geschichte, von der wir wieder viel für unser persönliches Leben lernen können, vorausgesetzt, wir wollen das auch. Lasst uns das näher anschauen. Es gibt drei Hauptpunkte dazu. Der erste Hauptpunkt, eine folgenschwere Entscheidung, Fehlentscheidung. Wodurch wurde diese Fehlentscheidung hervorgerufen? In Vers 1 lesen wir, und Josaphat hatte großen Reichtum und viel Ehre und verschwägerte sich mit Ahab. Ihr Lieben, da ist der Bruch passiert. Genau da. Da hat alles seinen Ursprung. Er verschwägerte sich mit Ahab. Da hat er die rote Linie überschritten. Oberflächlich können wir sagen, wo ist das Problem? Ist doch kein Problem, oder? Man kann doch heiraten, wer er will. Oder seine Kinder. Ist doch nichts dabei. Ja, das können wir. Aber wenn wir genau hinschauen, dann handelt Josaphat gegen Gottes Wort. Wenn wir zurückblättern in der Bibel, dann sagt Gott immer wieder, haltet euch von den Heiden fern. Heiratet sie nicht. Verschwägert euch nicht. Es gibt genügend Warnungen da. Aber warum tut Josaphat das? Es geht ihm doch gut. Zur Erinnerung, wir haben ihn kennengelernt als ein frommer, mutiger, beschenkter König, ein König mit einem wahrhaft priesterlichen Anliegen und ein König, der vorausdenkt, der für sein Volk sorgt, einer, der mit Gottes Wort lebt und nicht gegen Gottes Wort. Er war einer, der alles tat, damit das Volk Gottes wieder Gott nahe kommt. So haben wir Josaphat kennengelernt, aber nun musste das sein, dass Josaphat einen Bund mit einem König eingeht, der überhaupt nicht nach Gott fragte, der sein Leben nicht am Willen Gottes orientierte. Ein Ausleger erklärt, warum Josaphat die Freundschaft Ahabs gesucht hat, mag seinen Grund darin haben, dass in den letzten Jahren der Regierung Asas das Schwergewicht des Nordreiches viel größer wurde. Aller Wahrscheinlichkeit, und davon kann man ausgehen, ging es um Macht. Mehr Macht zu bekommen. Und dabei geriet er in die Abhängigkeit von Ahab. Die Tochter von Ahab, Athalia, hat den Sohn von Josaphat geheiratet, den Joram. Und sie hofften vielleicht auf eine Wiedervereinigung der beiden Reiche. Es kam zu einer Art Vasallenschaft. Was heißt Vasall zu sein? Vasall zu sein heißt, Verpflichtungen anzuerkennen und zu erfüllen. Ob ich das will oder nicht. Ich muss dann einfach. Wenn ich in eine Abhängigkeit hineingerate, dann bleibt mir nichts mehr anderes übrig, wie das zu erfüllen. Sonst fliege ich nämlich raus. Josaphat hätte die Verbindung mit Ahab nicht nötig gehabt. Er war doch selber mächtig, er war selber reich, er war sehr angesehen, auch in den umliegenden Völkern. Aber so viel Macht wie der König des Nordreiches hatte er nicht. Josaphats Macht, Reichtum und Ansehen hatte bisher seinen Grund allein in der Tatsache, dass er Gott gehorsam war und dass Gott mit ihm war. Das hatte sein Herz dankbar gemacht, demütig gemacht. Jetzt aber wollte er teilhaben an der Macht des gottlosen Königs Ahab. Anstatt auf Gott zu hören, ihm gehorsam zu sein, geht er genau in die andere Richtung. Er hat eine eigenmächtige Verbindung angefangen. Wir lesen in Vers 2, König Ahab verführte Josaphat. So heißt es im hebräischen Urtext. Er bestach ihn mit vielen Geschenken und das machte Josaphat blind. Ihr Lieben, Bestechung, Geschenke, Schönheit und andere Dinge, die bergen die Gefahr in sich, dass man blind wird, dass man nicht mehr sieht, was Sache ist. In Klammer gesagt, wie viele Christen, wie viele Leiter sind einer Bestechung erlegen. Ob das am Arbeitsplatz ist oder in der Nachbarschaft. Man nimmt Geschenke an, man lässt sich blenden von der Schönheit einer Frau und geht eine Beziehung ein, obwohl man verheiratet ist. Man geht Kompromisse ein. Bestechung, Geschenke, Schönheit bergen die Gefahr in sich, dass man blind wird für das, was wirklich Sache ist. Ahab hat den Josaphat damit verführt. Josaphat war offen. Und wir alle, ihr Lieben, wir alle stehen in der Gefahr, für diese Dinge offen zu sein. Da kommt ein lukratives, gutes Angebot. Ich bekomme eine bessere Stelle. Ich verdiene 1.000 Euro mehr. Aber ich muss Dinge tun, die ich eigentlich nicht tun kann. Was mache ich? Das Wort Verführung hat die Grundbedeutung, in das entgegengesetzte Verhalten zu verführen, jemanden gegen seinen eigenen Willen und seine ursprüngliche Absicht zu etwas bewegen, verleiten, ihn betören. Der Verführte ist einer, der wider besseres Wissen seine Meinung um 180 Grad ändert. So ist es. Man läuft genau in die andere Richtung. Und mit dem Ziel, Josaphat zu verführen, hat Ahab ihn zu einem Besuch nach Samaria eingeladen. Er wollte eine Allianz mit Josaphat gegen die Aramäer erreichen. Die ursprüngliche Absicht Josaphats war, so zu leben, dass der Herr mit ihm sein konnte. Und der Herr war auch mit ihm. Aber nun lässt er sich verführen von einem, der selbst ein Verführter war. Ahab war auch mal einer, dann Gott glaubte. Und dann hat er die Isebel geheiratet. Und die Isebel hat ihn verführt. Er war selbst ein Verführter. Mann, was ist nur mit Josaphat los? Was ist passiert? Der war mal so standhaft. Und jetzt kippt er um. Spürt er denn nicht, was da läuft? Ist sein Herz so verschlossen? Ihr Lieben, noch einmal, Reichtum, Ehre und Macht, die sind sehr gefährlich, bis in die heutige Zeit. Sie können blind machen, sie können dazu verführen, dass Gottes Reden einfach ignoriert wird, einfach ausgeblendet wird. Ich frage mich, ob Josaphat beim Aufenthalt am Königshof in Samaria nicht wahrgenommen hatte, dass Gott ihn hier gar nicht haben wollte, dass es nicht gespürt hat, dass Gott ihn nicht dahin geschickt hat. Und wir? Lassen wir es uns sagen, wenn wir an einem Ort fehl am Platz sind? Wenn wir es genau in uns spüren, hier hast du nichts verloren. Diese Bilder sollst du nicht anschauen. Dieser Kontakt ist nicht gut. Es ist wohl wahr, Christen sind in der Welt und haben Aufgaben in dieser Welt. Aber wir sind nicht von dieser Welt, sagt Jesus, denn wir gehören schon jetzt zur Welt Gottes. Paulus sagt, wir sind Himmelsbürger. Darum sind wir Fremdlinge, die ihre Bedeutung von Gott haben. Ihr Lieben, man kann mit sehr frommen Argumenten hinab nach Samaria gehen, so wie Josaphat. Statt an Umkehr zu denken, sagte Josaphat zu Ahab: Ich bin wie du und mein Volk wie dein Volk. Wir wollen mit dir in den Kampf. Hammer, oder? Ich bin wie du und mein Volk ist wie dein Volk. Völlige Übereinstimmung, da ist nichts mehr, da ist nichts mehr von Gott und seinem Wort. Der Segen Gottes war bisher mit ihm gewesen, weil er eben nicht gottlos war wie der Ahab. Aber nun hat er einen Weg eingeschlagen, auf dem der Herr nicht mit ihm sein kann. Gott geht nicht alle Wege mit. Wer das sagt, das stimmt nicht. Gott sagt nicht Ja zur Sünde. Er geht nicht alle Wege mit. Frage: Auf welchem Weg befindest du dich zurzeit? Ist eine Umkehr zum Herrn erforderlich? Kann Gott deinen Weg segnen, den du gehst? Die Verbindungen, die du eingegangen bist, kann Gott uneingeschränkt Ja dazu sagen? Kann er mit dir sein? Und wenn du jetzt sagst, jawohl, dann danke Gott, dann freu dich, dass du diesen Weg gehen kannst, wo Gott sein Ja hat. Dann danke ihm von Herzen dafür, das ist nicht selbstverständlich. Aber wenn du spürst, nur das Geringste spürst, ich bin mir da nicht sicher, ich habe meine Zweifel, dann ignoriere diesen Zweifel nicht. Geh dieser Sache nach. Und die andere Frage ist, jetzt nehme ich mal ein aktuelles Beispiel, können auf diesem Hintergrund dieses Berichtes Christen, kann ein Christ einen Nicht-Christ heiraten? Wenn wir jetzt noch die Bibelstelle dazu nehmen, was Paulus in 2. Korinther 6, 14 bis 18 schreibt, dann haben wir eine eindeutige Antwort. Eine glasklare Antwort. Da kann man nicht mehr drum herum diskutieren. Das geht nicht. Hier werden oftmals die Dinge schön geredet, aber letztlich entspricht das nicht dem Wort Gottes. Ich möchte sogar so weit gehen, und jetzt wage ich mich etwas aus dem Fenster, oder vielleicht stürze ich schon ab. Gut, eine FEG ist wieder was anderes, aber ich komme aus einer Krishona-Gemeinde. Kann eine landeskirchliche Gemeinschaft Mitglied sein in der evangelischen Landeskirche, die glasklar gegen Gottes Wort handelt? Natürlich hat es der Pastoren, Pfarrer, das Wort Gottes glasklar verkündigen, aber es geht um das Gesamthafte. Können wir Verbindungen eingehen, egal wie die Gemeinde heißt, mit einer anderen Einrichtung oder wie auch immer, die gottlos lebt? Wenn ich diesen Bericht nehme und ihn ernst nehme, dann bekomme ich schon einen Hinweis, dass das sehr gefährlich werden kann. Und wir gehen manchmal hin und diskutieren fromm rum. Lösen wir doch bitte Gottes Wort nicht auf, sondern leben es auch an der Stelle. Stellen wir uns dem Anspruch, dem Wort Gottes, und argumentieren wir nicht fromm daher. Ich habe diese Woche einen Anruf bekommen von einer Person, hat mir das Leid, die Not geklagt. Wir haben 3/4 Stunde miteinander telefoniert und dann habe ich ihr ein paar Dinge gesagt und dann war die Antwort: Ich habe es gewusst, dass du das sagst. Ich habe schon vorher gewusst, bevor ich angerufen habe, was richtig ist. Eigentlich hätte ich gar nicht anrufen müssen. Genau so ist es. Wir versuchen dann noch irgendwie eine Hintertür zu bekommen, dass es doch geht, irgendwie zurechtzubiegen. Geht nicht. Gottes Wort lässt sich nicht biegen. Das ist glasklar. Ein zweiter Hauptpunkt: Hören wohl, aber nicht zur Umkehr bereit. Vers 4, aber Josaphat sprach zum König von Israel: Frage doch zuerst nach dem Wort des Herrn. Super, oder? Das ist doch mal was. Ist das nicht gut, wenn Menschen das machen? Komm, lass uns beten, wir wollen zunächst mal noch Gott fragen, hören, was er sagt. Ganz klasse. Lobenswert. Aber wenn dann die Antwort kommt und die Antwort schmeckt mir nicht, ja, was mache ich dann? Wir werden gleich sehen, was passiert ist. Hier blitzt nochmals die Grundhaltung von Josaphat auf, sich doch nach dem Wort Gottes zu richten. Irgendwas regte sich in Josaphat, zeigte ihm, dass er sich so auf glitschigem, abtrünnigem Boden befand, dass er in Gefahr stand, abzudriften. Ahab erfüllte Josaphats Bitte um ein prophetisches Wort. Er rief nicht nur einen, sondern eben 400 Propheten. Und diese Propheten Ahabs hatten die Auseinandersetzung mit Elia überlebt. Sie standen im Dienst Ahabs und erfüllten seine Wünsche. Ihn fürchteten sie, aber nicht den lebendigen Gott. Zu ihnen gehörte auch Zedekia, der seiner Herkunft nach ein Kananäer war. Und er hatte dann diese Kappe mit den Hörnern gebastelt und sollte aussagen, dass Ahab die Aramäer ganz gewiss niederstoßen würde wie ein unbesiegbarer Stier. Aber dann sandte Gott ein Warnsignal, für das Ahab nicht empfangsbereit war, wohl aber Josaphat. Gott hatte diesen Josaphat noch nicht aufgegeben. Darum wurde er unruhig bei den Aussagen der Propheten. Noch wünschte sich Josaphat, dass Gott in diese Situation hineinsprechen sollte. Und darum rief man dann auch den Propheten Micha. Der Micha hatte keine guten Karten beim Ahab. Warum nicht? Weil der Micha ihm immer nur Böse sagte. Der hat ihn immer kritisiert. Der Ahab konnte den Micha nicht leiden. Er prophezeit mir immer nur Böses. Micha aber redete, was Gott zu sagen hatte. Was Ahab bei Micha als böse und ärgerlich empfand, war Gottes Einladung, umzukehren. Was Ahab bei Micha als böse und ärgerlich empfand, war Gottes Einladung, umzukehren. Wenn du jemand hast in deinem Leben, der dich immer wieder kritisiert, der dich hinterfragt, dann tu ihn nicht ab. Denk mal drüber nach, ob das die Person ist, von Gott eingesetzt, der dich warnt vor falschen Wegen. Könnte ja durchaus sein, weil das war der Micha beim König Ahab. Nur hat Ahab nicht auf Micha gehört. Der Prophet Gottes spricht und Ahab hat das abgelehnt. Er hat die Warnsignale Gottes einfach weggedrückt. Ihr Lieben, man kann sich über Gottes Wort ärgern, man kann weglaufen oder man kann darauf hören und es umsetzen, es tun. Josaphat wollte vordergründig das Wort Gottes, die Stimme Gottes hören. Das hat er klar gesagt. Lass uns zuerst fragen, nach Gott fragen. Aber letztlich war er nicht zur Umkehr bereit. Wie tragisch. Fromm sein, aber nicht danach handeln. Gott fragen und wenn er spricht, es doch anders leben. Ähnlich wie in der Apostelgeschichte. Als das Wort Gottes verkündigt wird, da heißt es, als sie das aber hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Es ging ihnen durchs Herz. Sie wussten genau, wir brauchen Umkehr, wir brauchen Vergebung. Aber das wollten sie nicht. Stattdessen wird die Person aus dem Weg geräumt. Ihr Lieben, das Hören des Wortes Gottes stellt uns immer in die Entscheidung. Es lässt uns nicht in einer Neutralität stehen. Wenn wir es hören, ohne ihm zu folgen, dann hören wir es zu unserem eigenen Schaden. Deshalb die Frage, wie reagierst du auf Gottes Reden? Gehorchen ist für jeden Menschen das Allerschwerste. Gehorchen fällt uns nicht einfach in den Schoß. Das ist manchmal Kampf, oftmals Kampf, weil es gegen unsere eigene Natur spricht. Gehorchen ist für jeden Menschen eine sehr schwierige Sache. Aber letztlich ist Gehorchen tiefster Ausdruck der Verherrlichung und Anbetung Gottes. Gehorchen ist letzter und tiefster Ausdruck der Verherrlichung und Anbetung Gottes. Gott sucht bei dir Vertrauen ungehorsam. Hat er auch bei Josaphat gesucht. Wir kommen zum dritten Hauptpunkt, Michas Mut und Josaphats Feigheit. Wenn Sie die Geschichte lesen, 2. Chronik 18, dann spüren Sie etwas davon, jetzt spitzt sich die Lage zu. Jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt wird es wirklich interessant. Als der Prophet Micha geholt und informiert wurde, kam auch auf ihn eine Verführung zu. Es wäre doch klug gewesen, den Rat des königlichen Boten zu befolgen, der ihm berichtete, dass alle Propheten Ahab Gutes vorausgesagt haben. Micha, bitte, 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 nur einmal, ordne dich doch unter, sag doch nur einmal dem König Ahab auch Gutes. Widersprich ihm nicht, nur einmal, nur dieses eine Mal. So sind die Hofboten, die königlichen Boten zu Micha gekommen. Bitte, bitte, bitte. Mache du mit deinem Wort keine Aussage, versprich ihm Gutes. Und was macht Micha? Als ich weitergelesen habe, war ich im ersten Moment betroffen. Was? Der spurt jetzt da auch ein, lässt er sich überreden, verführen, der redet jetzt auch nach dem Mund vom Ahab oder nach dem, was er hören will. Es fehlte dabei aber der Bodenspruch, so spricht der Herr. War er der Versuchung erlegen und wählte den leichteren Weg? War es Sarkasmus? Ich weiß es nicht. Aber ich kenne mich. Ich kenne mein eigenes Herz. Wie oft habe ich den Gedanken, es wäre doch besser, auf jeden Fall leichter, nicht gegen den Strom zu schwimmen, lieber den Mund halten oder den anderen nach dem Mund reden, bloß nicht auffallen, bloß nicht Farbe bekennen, einfach mitmachen, wird schon gut gehen. Diese Woche hat mich ein Handwerker angerufen, wir haben über den Preis gesprochen. Und dann sage ich zu ihm, könnten wir über den Preis nochmal reden? Er hat mir ein Angebot gemacht. Dann sagt er, ja, das können wir schon. Mehrwertsteuer weg. Wenn es um 5.000, 6.000 Euro geht und man sich überlegt, wo nehme ich das Geld her? Wie lange muss ich arbeiten für 5.000, 6.000 Euro? Dass ich es auf der Hand habe, dann habe ich plötzlich gemerkt, hoppla, tolles Angebot. Ich habe ihm abgesagt, das mache ich nicht, will ich nicht. Ja, ist okay, aber der Preis bleibt gleich. Okay. So läuft das heute, kennen Sie sicher auch. Ein Nachbar von mir hat gebaut. Da kommt immer wieder der Betonwagen, steht etwa eine Viertelstunde da, lädt kurz ab, fährt wieder weiter. Dann frage ich mal den Nachbar, also der macht da so eine Mauer alt, was passiert hier? Ja, dann sagt er, ja, der bringt mir immer wieder so schwarz Beton, muss ich nicht selber anmachen. Der Fahrer kassiert und dem, was bringt, fehlt vielleicht ein halber Kubik oder Kubik, keine Ahnung. Klasse, oder? Ich hoffe, dass da keine Christen involviert sind. Es wäre tragisch. Kommen wir zurück zum Ahab und zu Micha. Ich kenne mein eigenes Herz, wo auch ich verführbar bin. Wie gut das, und da habe ich gestaunt, dass Ahab dem Micha nicht glaubte. Und das ist ja schon spannend, dass Ahab ihm nicht glaubt. Das zeigt in seinem tiefsten, ganz unten in seinem Herz, da wusste er, dass er falsch gehandelt hat. Dass es nicht richtig ist, wie er lebt. Dass das, was er irgendwann mal gehört hat, vielleicht in seiner Kindheit, wo auch immer, wieder was aufgebrochen. Das gibt es ja bei Menschen auch. 30, 40 Jahre weg von Gott. Und dann hören sie irgendwo, sehen ein Bild, ein Bibelvers, was auch immer. Und auf einmal bricht das auf, wie ein Vulkan. Dieser Josaphat, dieser Ahab hat ein Gespür dafür. Aber dieses Gespür, das ignorierte er, das drückte er einfach weg. Machen wir ja heute auch. Smartphone, wir sehen, wer anruft, passt mir gerade nicht, zack, weggedrückt. So macht es Ahab auch. Und wie oft schon? Immer wieder hatte er durch Micha die Chance, umzukehren, aber nein. Und so ging dieser Ahab mit Vollgas weiter in die falsche Richtung. Mit Vollgas in die falsche Richtung. Ihr Lieben, könnte es sein, dass unter uns Ahab sind? Ahabs, die um den richtigen Weg wissen, die genau wissen, es ist falsch. Aber sie gehen weiter. Vielleicht noch fromm getarnt. Und dann redete Micha, was Gott ihm aufgetragen hatte, und erzählte von einer Vision. Und weil Ahab nicht davon beeindruckt war, musste Micha noch deutlicher werden, und Ahab bekam zu hören, was Micha bei einem Blick in den himmlischen Thronsaal gesehen und erfahren hatte. Gott hatte einen Lügengeist in den Mund der Propheten gelegt, die dem König nach dem Mund redeten und sein Vorhaben bestätigten. Hier die Lüge und dort die Wahrheit aus Michas Mund. Jahwe hat Unheil über dich beschlossen. Dass er dann von Zedekia, der sich scheinbar für sehr fromm hielt, auch noch geschlagen wurde, änderte nichts an der Aussage von Micha. Micha blieb standhaft. Er hatte den Mut, ungeschminkt die Wahrheit zu sagen, zur Wahrheit zu stehen, koste es, was es wolle. Und diesen Mut brachte dem Micha die Gefangenschaft mit so kleinen Essenrationen ein, dass es nur noch knapp zum Überleben reichte. Hattest du schon mal Hunger? Richtig Hunger? Wie schnell ist man dann offen, Dinge zu machen, die nicht richtig sind? Micha, er blieb dabei, bei dem, was Gott ihm gesagt hatte. Und außerdem wurde dem Ahab angekündigt, dass er bei einer unversehrten Rückkehr sterben wird. Ihr Lieben, haben wir diese Szene vor Augen, wie sich das abspielt, der Ahab mit seinen Propheten und der Micha, was er ihm sagt, wie der Micha standhaft bleibt, sich nicht beugt. Und auf der anderen Seite steht da dieser Josaphat. Der hat das alles mitbekommen. Er ist mittendrin im Geschehen. Und ich kann mir vorstellen, wenn du da mittendrin in diesem Geschehen bist, dass dir dann der Puls bis an den Hals schlägt. Dass sich sein Gewissen über beide Ohren meldet. Und spätestens jetzt hätte sich Josaphat von seinem Thron erheben müssen, um sich an die Seite von Micha zu stellen. Sich mit ihm zu verbünden. Aber Josaphat schweigt. Er steht nicht auf. Er schweigt. Mann, 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 was ist das doch für ein Feigling? Er wusste doch genau, um was es geht. Und trotzdem bleibt er sitzen. Auf Deutsch gesagt, kriegt er seinen A nicht hoch und den Mund nicht auf. Was ist nur aus diesem mutigen König geworden? Und jetzt kommen wir an den Anfang zurück. Wohin hat ihn diese Verschwägerung mit Ahab geführt, beziehungsweise verführt? Jetzt in diesem Moment stand er im Begriff, seine Gottzugehörigkeit aufzugeben. Ja, ihr Lieben, so weit kann es kommen, wenn man mal eine falsche Abbiegung nimmt und nicht bereit ist, trotz vieler Warnungen umzukehren. Wenn man falsche Entscheidungen getroffen hat und trotz Warnungen nicht umkehrt. Wie ist das bei dir? Wie oft schweigen wir, wenn wir uns zu einem Menschen und damit zu Gottes Sache stellen sollten? Wo hast du vielleicht Gottes Reden deutlich vernommen, aber dennoch keine Umkehr vollzogen? Umkehren ist der einzige Weg, dass es wieder gut werden kann. Umkehr ist durch nichts, wirklich durch nichts zu ersetzen. Umkehr kann durch nichts, wirklich durch nichts ersetzt werden. Sie können noch so viel beten. Sie können noch so viel Bibel lesen. Sie können noch so viel in der Gemeinde mitarbeiten. Sie können noch so viele Gäste einladen zu Hause. Sie können noch so viele Besuche machen. Aber es ersetzt nicht die Umkehr. Manchmal meinen wir, wir können das doch irgendwas wieder gut machen und unseren Weg weitergehen. Das funktioniert nicht. Buße, Umkehr ist angesagt. An der Stelle will ich für heute abbrechen. Wie es mit Josaphat weitergeht oder ob er umgekehrt ist, können Sie entweder nachlesen oder in der nächsten Predigt oder Abschluss über Josaphat sein wird hören. Vielen Dank fürs freundliche Zuhören. Amen. Keiner hat das Lied angestimmt, welch ein Freund ist unser Jesus. Das ist ein gutes Zeichen. Phil, du möchtest weitermachen.
Ja, danke, Adelbert. Wir singen noch das Lied 418, die ersten drei Strophen.